Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane, schönen guten Tag. In der kommenden halben Stunde bringen wir Sie auf den neuen Stand im US-europäischen Handelskonflikt. Wir verraten Ihnen, wie es um die Integration von Menschen mit Behinderung im Arbeitsmarkt aussieht und auch, warum der Postmann künftig vielleicht montags gar nicht mehr klingelt. Im transatlantischen Handelsstreit herrschte lange eine Art trügerische Ruhe. Heute dann ging es plötzlich hoch her. Es drohten gleich zwei neue Zollbaustellen. Peter Kapern aus Brüssel fasst den Tag zusammen.
In Paris war es noch nicht hell geworden, da saß Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire bereits in einem Radiostudio, um auf die jüngste handelspolitische Attacke aus den USA zu antworten. Nie, nie, nie werde Frankreich von dem Ziel ablassen, dass Digitalkonzerne ihren fairen Anteil an Steuern bezahlen. Le Maire zeigte sich also unbeugsam, ob der jüngsten Nachrichten aus Washington. Die US-Regierung plant nämlich, Waren französischer Luxuskonzerne beim Import in die USA mit Strafzöllen in Höhe von 100% zu belegen. Champagner, Handtaschen, Schmuck und Mode. Insgesamt droht die Trump-Regierung mit zusätzlichen Zöllen im Umfang von 2,4 Milliarden Dollar. Und zwar wegen der französischen Digitalsteuer. Die nämlich diskriminiere die großen amerikanischen Konzerne Google, Facebook, Apple und Amazon, so die US-Regierung. Stimmt gar nicht, konterte Bruno Le Maire heute früh im Radiointerview.
Elle vise entreprises américaines, elle vise aussi des entreprises chinoises ou des entreprises européennes, donc elle n'est pas discriminatoire.
Die Steuer ziele auf US-Unternehmen ab, aber genauso auf chinesische oder europäische Digitalkonzerne und deshalb sei sie nicht diskriminierend. Er habe bereits mit Brüssel telefoniert, so Le Maire, und von dort die Versicherung erhalten, dass die EU gemeinsam auf die US-Strafzölle reagieren werde.
Il y aurait bien une riposte européenne et une riposte fort.
Es würde eine europäische, eine starke Antwort geben, so der Finanzminister. Was die EU-Kommission ein paar Stunden später in Form eines Treuegelöbnisses untermauerte.
In this, as in all other trade-related matters, the European Union will act and react as one.
Wie in allen Handelsfragen werde die EU auch in diesem Fall als Einheit agieren und reagieren, so Kommissionssprecher Daniel Rosario. Die Geschütze für die nächste Runde im Handelsstreit sind also beiderseits des Atlantiks in Stellung gebracht. Und die könnten auch noch in einem weiteren Fall zum Einsatz kommen. Die EU habe längst nicht alle illegalen Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus abgebaut, hatte die Welthandelsorganisation WTO gestern entschieden. Ein Fehlurteil, so die EU-Kommission heute.
The panel has made a number of serious legal errors in its assessment.
Eine Reihe gravierender Fehler habe die WTO bei der Beurteilung des Sachverhalts begangen. Brüssel prüft deshalb, in Revision zu gehen. Das könnte sich allerdings als unmöglich herausstellen, denn die USA blockieren derzeit die Berufung neuer Richter für das WTO-Berufungsgremium. Bleibt Washington bei dieser Blockade, ist dieses Gremium in wenigen Tagen entscheidungsunfähig, wegen Richtermangels. Das kommt der US-Regierung durchaus entgegen. Sie prüft jetzt die wegen der Airbus-Subventionen verhängten Strafzölle im Umfang von bislang 7,5 Milliarden Dollar noch einmal aufzustocken. Deshalb plädiert Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Handelsausschusses, dafür, das WTO-Urteil anzuerkennen.
Und daran müssen wir uns halten und auch sehen, dass wir diese Subventionierung hinreichend ändern, sodass die Übereinstimmung mit WTO-Recht gegeben ist.
Daniel Caspari, Chef der Unionsabgeordneten im Straßburger Parlament, setzt noch immer auf eine Verhandlungslösung mit den USA in diesem seit 15 Jahren laufenden Streit um Flugzeugsubventionen. Heute gehe es nicht mehr um den Zweikampf Boeing gegen Airbus. Heute müssten sich die USA und Europa verbünden gegen die hochsubventionierte chinesische Flugzeugindustrie.
Wenn wir nicht künftig von den Chinesen filetiert werden wollen im Bereich der Luftfahrtindustrie, brauchen wir dringend einen gemeinsamen transatlantischen Ansatz.
Und zu guter Letzt meldete sich auch noch Donald Trump selbst zu Wort. In London am Rande des NATO-Gipfels wiederholte er seine Vorwürfe, dass die EU die USA im Handelsbereich unfair behandle. Das könne man auf die harte Tour regeln, so Trump. Er persönlich wolle das aber nicht. Er sei sicher, so der US-Präsident, dass man da was aushandeln könne. Und dann nahm er sich Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron vor. Dessen Kritik an der NATO sei böse und respektlos. So etwas stehe einem Land, das wirtschaftlich so schlecht dastehe wie Frankreich, nicht zu. Und erst recht stehe es Frankreich nicht zu, mit der Digitalsteuer amerikanische Unternehmen zu besteuern.
If they're going to be taxed, it's going to be the United States will tax them. It's not going to be France.
Wenn jemand US-Unternehmen besteuere, dann seien das die USA selbst und nicht Frankreich. Insgesamt aber, so Trump, sei die Digitalsteuer das kleinste aller Handelsprobleme.
Peter Capern berichtete. Und auch Frankreich hofft auf eine Lösung im Handelsstreit. Das sagte Präsident Macron heute Nachmittag. Er verteidigte aber auch die Steuer. Mal gucken, wie es weitergeht. Heute ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Im Arbeitsleben sind diese nach wie vor unterrepräsentiert. Ab 20 Mitarbeitern sollen Arbeitgeber eigentlich 5% der Stellen mit Schwerbehinderten besetzen. Viele Unternehmen zahlen aber offenbar lieber Strafen. Allein im letzten Jahr sind so gut 670 Millionen Euro zusammengekommen. Über den Stand der Inklusion am Arbeitsplatz die Infos von Günther Hetzke.
Insgesamt hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung zuletzt weiter verbessert, so das Fazit des Inklusionsbarometers 2019, erstellt von der Sozialorganisation Aktion Mensch. Damit hält die positive Entwicklung bei der Jobsuche von behinderten Menschen inzwischen seit 6 Jahren an. Allerdings ist diese Entwicklung kein Grund zum Ausruhen.
Wir stellen fest, dass die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung immer noch mehr als doppelt so hoch ist wie bei Menschen ohne Behinderung, und das, obwohl sie oft gut qualifiziert sind. Und insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit ist bei Menschen mit Behinderung ein großes Problem. Sie sind im Durchschnitt ja rund 100 Tage länger arbeitslos als Menschen ohne Behinderung.
So Christina Marx von der Aktion Mensch im Interview mit dem Deutschlandfunk. Und noch eine Entwicklung bereitet Sorgen. Bei der Einstellung von Schwerbehinderten halten sich Arbeitgeber zunehmend zurück. Die gesetzlich vorgeschriebene Beschäftigungsquote wird aktuell nicht nur verfehlt, sie ist in diesem Jahr sogar das zweite Mal in Folge gesunken. Warum sich so manches Unternehmen schwer tut, Menschen mit Behinderung einzustellen und stattdessen lieber eine Ausgleichsabgabe zahlt, hat mehrere Gründe.
Es gibt einmal immer noch eine Barriere im Kopf. Arbeitgeber oder Unternehmen sind einfach unsicher auch im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Sie wissen nicht, ob es Leistungsunterschiede gibt. Sie haben Angst, wenn sie einen Menschen mit Behinderung einstellen und es funktioniert einfach nicht so, dass sie ihn oder sie nicht wieder kündigen können. Das sind so die Hauptgründe, die immer wieder angeführt werden.
So die Erfahrung von Christina Marx. Tatsächlich gibt es einen besonderen Kündigungsschutz für Menschen mit Behinderung, denn die zuständigen Integrationsämter haben hier nicht nur ein Mitspracherecht, sondern sind letztendlich auch die Instanz, die die endgültige Entscheidung trifft, ob eine Kündigung rechtens ist oder nicht. Aber die Statistik zeigt, den meisten Kündigungen entspricht das Amt. In diesem Punkt sind die Bedenken der Unternehmer eher unbegründet. Und was den Umgang mit Behinderten betrifft, da gibt es umfangreiche Beratungen, sowohl bei der Agentur für Arbeit als auch bei den Integrationsämtern, die zudem auch Hilfestellung leisten, wie beispielsweise eine finanzielle Unterstützung, wenn ein Arbeitsplatz barrierefrei gestaltet werden muss.
Ich kann auch ganz stark nur an die Arbeitgeber appellieren. Viele der Menschen mit Behinderung sind exzellent ausgebildet, haben studiert, und gerade wenn wir über Fachkräftemangel sprechen, dann einfach auch auf die Potenziale von Menschen mit Behinderung zu schauen.
Findet Christina Marx von der Aktion Mensch im Beitrag von Günther Hetzke. Montags könnten die Briefkästen künftig leer bleiben. Die für die Post zuständige Monopolkommission hat heute ihre Gutachten unter anderem zum Postmarkt veröffentlicht und den Vorschlag gemacht, die Pflichten der deutschen Briefzusteller etwas einzudampfen. Jörg Sauerwein mit den Details.
So mancher Postkunde hat schon lange das Gefühl, dass dieses Geräusch an Montagen auffällig oft nicht zu hören ist, weil der Postbote nicht mehr vorbeikommt. Bisher aber schreibt die sogenannte Postuniversaldienstleistungsverordnung die Zustellung von Briefen an 6 Tagen vor. In Deutschland. In anderen EU-Staaten seien es nur 5 Tage, sagt der Vorsitzende der Monopolkommission Achim Wambach. Und in Zeiten elektronischer Kommunikation, die den Briefmarkt immer weiter schrumpfen lässt, sei es durchaus sinnvoll, die Verordnung anzupassen.
Die Frage ist, brauchen wir diese 6-Tage-Zustellung oder brauchen wir sie nicht? Dass man sagt, diese Rundumversorgung, die da ist, das ist mehr als eine reine Grundversorgung. Hier ist es vielleicht sinnvoll, dann doch zu sagen, wir verzichten auf einen Tag, sparen uns dadurch Kosten und dann muss das Briefporto auch nicht so stark steigen.
Das hat die Post gerade erst im Sommer von 70 auf 80 Cent erhöht. Möglich war das in diesem Rahmen nur, weil die Bundesregierung noch ein Gesetz auf den Weg gebracht hatte. Das gab der Post dank eines anderen europäischen Vergleiches als bisher mehr Spielraum für die eigenen Gewinnzuschläge. Die Monopolkommission kritisiert zum einen diesen Eingriff durch den Gesetzgeber in ein laufendes Verfahren und zum anderen:
Dann, das haben wir schon länger kritisiert, hier werden die Postgewinne verglichen mit anderen Monopolisten in Europa. Ja, nur ist da eigentlich kein Bezugspunkt zu, weil es sind ja regulierte Monopolisten. Man sollte eher auf das Risiko der Post schauen, nämlich wie in anderen Bereichen auch, was für ein Risiko hat der eigenem Monopolist. Und ich glaube, dann hätte sich da auch ein anderes Ergebnis herausgestellt.
Im Briefbereich hat die Post gerade bei Privatkunden eine Monopolstellung, sagen die Experten. Die Monopolkommission glaubt, eine künftige 5-Tage-Zustellung könnte es Konkurrenten vielleicht auch leichter machen, im Briefmarkt Fuß zu fassen. Der allerdings ein deutlich sinkender Markt ist. Im vergangenen Jahr sind die Briefzahlen um fast 5% gesunken, deutlich stärker als in den Vorjahren.
Jörg Sauerwein über jüngste Entwicklung am Postmarkt. Tausende Stellen will der kriselnde Industriekonzern ThyssenKrupp abbauen, auch in der Stahlsparte. Die Mitarbeiter sind sauer, sind die Gründe für den Zustand ihres Unternehmens doch in falschen Managemententscheidungen zu suchen. Die Stahlarbeiter sind deshalb heute in Duisburg auf die Straße gegangen, um ein Signal an ihre Führung zu senden. Benjamin Satori war dabei.
Stahl hat Glück auf!
Stahl hat Zukunft, Glück auf, so das Motto heute in Duisburg. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall waren es rund 6000 Mitarbeiter der ThyssenKrupp Stahlsparte, die sich dort Mut bzw. ihrem Ärger Luft gemacht haben. Und zwar kurz vor der Sitzung des Aufsichtsrates, in der der Vorstand Details zur Zukunft der Stahltochter bekannt geben will. Clemens Koskowski hat auch demonstriert, er ist Schlosser bei ThyssenKrupp.
Es geht ja um den Stahl, dass der Stahl hier nicht vor die Hunde geht. Deswegen ist es äußerst wichtig, dass wir jetzt vor die Tür kommen und halt immer mitmachen, alles, was hier an Streiks angeboten wird, mitzumachen, damit wir nicht irgendwann zu Hause sitzen bleiben, weil wir keinen Job mehr haben.
Fehlinvestitionen in neue Werke in den USA und in Brasilien, die gescheiterte Fusion mit dem indischen Konkurrenten Tata Steel und die billige Konkurrenz aus China. Der Stahlbereich von ThyssenKrupp steht seit vielen Jahren unter Druck. Von der neuen Chefin des Gesamtkonzerns Martina Merz erwarten die Mitarbeiter nun ein Bekenntnis zum Stahl, sagte am Rande der Demo Knut Giesler von der IG Metall.
Dieser Vorstand muss jetzt liefern. Er muss am Ende des Tages ein Konzept darlegen, was ein Zukunft für den Stahl bedeutet, Investitionen in Technologie, ein Konzept für die Menschen, ein Konzept, was lange hält, ein Konzept, was Stahl in Duisburg lange und auch in allen anderen Standorten lange sichert.
Der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp Steel tagt nicht öffentlich. Der Konzern verschickte aber am Mittag eine Pressemitteilung. Investitionen in den Stahl müssten sein, heißt es darin. Allerdings sei der finanzielle Spielraum angesichts der wirtschaftlichen Situation begrenzt. Über den Abbau von Jobs steht nichts in der Mitteilung. Schon länger bekannt ist, dass allein im Stahlbereich von ThyssenKrupp mindestens 2000 der rund 27.000 Stellen wegfallen sollen. Wie und wo genau ist noch unklar. Die Unsicherheit sei besonders bedrückend, sagte auf der Demo heute ThyssenKrupp-Mitarbeiter Ingo.
Weil nach 20 Jahren hat man die eine oder andere Sache mitbekommen und jetzt kommt eigentlich so gar nichts an Informationen. Und je weniger kommt, umso schlimmer stellt man sich das Ganze vor.
Eine endgültige Entscheidung ist heute in der Aufsichtsratssitzung nicht zu erwarten. ThyssenKrupp will sein Konzept und die Höhe möglicher Investitionen in den kommenden Wochen mit dem Aufsichtsrat und Mitarbeitervertretern beraten. Unterdessen brodelt es auch in anderen Bereichen des Konzerns. Morgen wollen in Essen Mitarbeiter der Aufzugssparte auf die Straße gehen. Sie sorgen sich wegen einer möglichen Abspaltung ihres Bereichs.
Benjamin Satori berichtete. Das staatliche saudi-arabische Ölunternehmen Aramco geht an die Börse. Zwar soll nur ein kleiner Teil in Aktien umgewandelt werden, aber da es als eines der wertvollsten Unternehmen der Welt überhaupt gilt, kursieren gigantische Zahlen. Am Donnerstag werden Preis und Bewertung mitgeteilt. Viele Saudis träumen nun davon, Teilhaber an dem Unternehmen zu werden. 0,5% der Aktien sollen auch an private saudische Anleger verkauft werden. Also nicht gerade ein Papier für den Durchschnitts-Saudi. Anne-Françoise Weber hat vor Ort mit Interessentinnen gesprochen.
Riad, ein Platz vor dem historischen Fort Masmak. Die beiden Bankangestellten Rawan und Bahar haben sich hier getroffen, um die gelöste Stimmung eines Straßenfestivals mit Musik zu genießen. Die beiden Frauen sind sehr optimistisch, was den Börsengang von Aramco angeht. Rawan erzählt:
Ich habe vor anderthalb Jahren ein Aktienkonto eröffnet und noch keine Aktien darin. Aber ich werde für eine große Summe Aramco-Aktien kaufen, denn sie sind sicher. Einerseits wird der Preis steigen, andererseits gibt es eine gute Dividende.
Rawan ist überzeugt, dass der Börsengang auch saudische Investoren zurückholen wird, die in den vergangenen Jahren ihr Geld lieber im Ausland angelegt haben. Außerdem verspricht sie sich eine Belebung des Börsenplatzes Riad. Auch ihre Kollegin Bahar will in Aramco-Aktien investieren.
Ich glaube, die Aramco-Aktie wird sich für saudische Privatpersonen auszahlen. Sie wird ihr Einkommensniveau anheben.
Eine weit verbreitete Hoffnung, jetzt, wo gestiegene Lebenshaltungskosten und neu eingeführte Steuern das Geld in saudischen Haushalten knapper werden lassen. Außerdem bekommen saudische private Anleger eine Bonusaktie geschenkt, wenn sie 10 Aktien kaufen und diese mindestens ein halbes Jahr halten. Ob alle Interessenten zum Zuge kommen, ist indes unklar. Die Aktie ist überzeichnet, das heißt, es gibt mehr Nachfrage als Angebot. Die Tatsache, dass ein vermutlich iranischer Anschlag im September wichtige Aramco-Ölanlagen außer Betrieb gesetzt hat, hat das Vertrauen der meisten Saudis in ihr Staatsunternehmen nicht erschüttert. Sie verweisen im Gegenteil gern darauf, wie gut man reagiert und die Produktion schnell wieder aufgenommen habe. Kein Wunder, ein großer Teil des Staatshaushaltes wird durch Aramco generiert. Außerdem durfte vor dem Börsengang nicht der Anschein von Verletzlichkeit entstehen. Anonym und nicht ins Mikrofon betont eine langjährige Aramco-Mitarbeiterin, wie gut der Börsengang für das Unternehmen selbst sei. So werde es endlich zu größerer Transparenz gezwungen. Das findet auch die Bankangestellte Rawan.
Wir werden mehr darüber erfahren, was das Unternehmen macht und welche Abkommen es schließt. Wenn es öffentlich Investoren gibt, müssen diese mehr darüber wissen.
Auch wenn die Preise für Erdöl in den vergangenen Jahren stark geschwankt haben und die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Energieformen wächst, die meisten Saudis sind sich sicher, dass der Wert des Unternehmens erhalten bleibt.
Aramco ist die größte Ölfirma der Welt. Solange wir auf Erdöl bauen, wird sie wichtig sein. Es wird noch viele Jahre dauern, bis es wirkliche Energiealternativen gibt, wenn das überhaupt mal geschieht.
Aramco verlässt sich nicht nur auf Öl, sondern auch auf Solarenergie. Saudi-Arabien wird weitere Einkommensquellen entwickeln und vielleicht wird Aramco das auch unterstützen, damit da kein wirtschaftlicher Einbruch entsteht.
Das postfossile Zeitalter jedenfalls scheint in Saudi-Arabien noch weit entfernt. Bei einer Konferenz in Riyadh betont der neue saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman, ein Halbbruder des Kronprinzen, welche große Zukunft das Erdöl noch vor sich hat.
Wir arbeiten an einem innovativen Programm, um neue Ölnachfrage zu schaffen. Wir wissen, dass wir von Elektroautos und anderen Dingen herausgefordert werden. Wir wollen neue Wege finden, Öl und Gas jenseits des üblichen Markts zu nutzen.
Mehr könne er momentan nicht verraten, so der Erdölminister, der auch noch auf Projekte mit Solar-, Wind- und Nuklearenergie verweist. Langfristig will man Solarpanels ins Ausland exportieren. Doch von der Ausbeutung der Ölreserven will sich der Prinz keinesfalls abbringen lassen.
Wir werden das Öl bis zum letzten Kohlenstoffmolekül aussaugen und dabei sicherstellen, dass wir auch Teil der Lösung sind, indem wir die Umweltproblematik beachten.
Der Bericht von Anne-Françoise Weber war das aus Saudi-Arabien. Der Konflikt zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft UFO bleibt vorerst ungelöst. In einer Woche gibt es ein weiteres Treffen. Kommt es nicht zu einer Lösung, drohen noch vor Weihnachten weitere Streiks. Der Streit hat jetzt konkrete Folgen im Vorstand der Lufthansa. Die für Personal zuständige Spitzenkraft Bettina Volkens verliert ihren Job. Sie war offenbar zu kooperativ. Mehr von Brigitte Scholtes.
Die Lufthansa baut ihren Vorstand um und das bedeutet offenbar nichts Gutes für den Tariffrieden im Konzern. Denn mit Bettina Volkens, die 6 Jahre lang Personalchefin der Kranichlinie war, verlässt eine Frau zum Jahresende das Unternehmen, die in den vergangenen Wochen zumindest eine Annäherung versucht hatte. So etwa Mitte November, als beide Seiten sich zunächst auf eine Schlichtung geeinigt hatten.
Beide Seiten haben sich aufeinander zubewegt in den letzten Tagen, weil beide Seiten erkannt haben, dass nur gemeinsam offene Fragen beantwortet werden können.
Doch kurz darauf wurden die Zusagen vom Unternehmen wieder kassiert. Volkens ist von den Tarifgesprächen abgezogen worden, die nun statt ihrer Organisationsvorstand Detlef Kayser führt. Luftfahrtexperte Heinrich Groß-Bongardt ist nicht überrascht von dieser Entwicklung, doch er heißt sie nicht gut.
Ich glaube, die Lufthansa ist da ein Stück weit auf dem Holzwege. Da ist ja die ganze Auseinandersetzung sehr viel von Formalismen geprägt. Und ich glaube, das hätte man auch deutlich flacher halten können, den Ball.
Auch für Nikolai Baublis, Sprecher der UFO, scheint der Grund für die Abberufung von Bettina Volkens klar.
Das zeigt, dass Frau Volkens, die als Einzige in den letzten Wochen einen echten Neuanfang versucht hat mit der UFO, darüber gestürzt ist. Das spricht ganz klar dafür, dass die Hardliner im Konzern jetzt gewonnen haben und dass die Spielchen, die die letzten Wochen und Monate gelaufen sind, jetzt unvermindert weitergehen. Wir haben jetzt für den 10. zu einem Spitzengespräch mit den Schlichtern eingeladen. Sollte das keinen Durchbruch bringen, dann müssen wir davon ausgehen, dass Arbeitskämpfe noch im Dezember die einzige Antwort sind, die zum Umdenken bewegt.
Dann könnte es also auch zu Streiks der Flugbegleiter in der Weihnachtszeit oder zum Jahreswechsel kommen. Das Kontrollgremium berief nun Michael Niggemann, den Finanzchef der Tochtergesellschaft Swiss, als neuen Personalvorstand. Niggemann kennt den Konzern, er war einige Jahre Konzernjustiziar und verantwortete danach unter anderem das Ressort für gute Unternehmensführung. Dass sich unter ihm viel ändert, das glaubt UFO-Sprecher Baublich nicht. Auch auf Lufthansa-Chef Carsten Spohr setzt er keine große Hoffnung mehr.
Spohr steht offensichtlich massiv unter Druck. Der hat ja Frau Volkens das ursprünglich mal genehmigt, was sie gemacht hat, ist dann aber offensichtlich von Aufsichtsratsvorsitzenden, so hört man, Herr Klei, der als absoluter Hardliner gilt, zurückgepfiffen worden.
Inzwischen wollen beide Tarifparteien nur noch eine kleine Schlichtung versuchen, die wesentlich weniger Streitpunkte abdeckt als die eigentlich geplante große Variante. Die Schlichter sind schon berufen. Für Lufthansa ist dies der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, für UFO der ehemalige Ministerpräsident Brandenburgs, Matthias Platzek. Der Vorstandsumbau geht jedoch noch weiter. Eurowings wird dem operativen Chef Harry Hohmeister unterstellt. Thorsten Dirks, bisher Chef der Eurowings, übernimmt das Ressort für IT, Digitales und Innovation. Neu geschaffen wird das Ressort Verantwortung für Umwelt, Klima und Gesellschaft, das mit Christina Förster, bisher Chefin der Tochter Brussels Airlines, besetzt wird.
Es wird also weiter eine Frau im Lufthansa-Vorstand sein. Der Bericht von Brigitte Scholtes war das. Wir kommen zum Börsenbericht aus Frankfurt. Da ist heute im Börsenstudio Ulrich Barz für uns. Herr Barz, wie kommt der Vorstandsumbau bei der Lufthansa bei den Aktionären an?
Ja, nicht gut. Die Lufthansa ist die zweitgrößte Verliererin im DAX mit einem Minus von 1,8% bei 16,70 Euro. Aus Anlegersicht löst das offensichtlich keine Probleme, was da aus der Konzernzentrale verlautete, denn die Aktie hat sich ja deutlich verbilligt im Verlauf des Tages. Etliche Anleger sind rausgegangen. Und mit dem Abgang von Frau Volkens ist der Streit mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO nicht gelöst, aus Anlegersicht jedenfalls. Unklar, wie es dort weitergeht. Und darüber hinaus scheinen die vielen anderen Änderungen im Vorstand den Börsianern zu sagen, dass es eben zahlreiche weitere Problemzonen dort gibt.
Dominierend an der Börse bei Ihnen war aber sicher heute der Handelsstreit, oder?
Das stimmt und das hat die Kurse erneut unter Druck gesetzt. Zunächst sah es nicht so aus. Der DAX war zu Beginn relativ deutlich im Plus, hat nicht annähernd das wettgemacht, was er gestern verloren hatte. Aber dann wurde das Plus immer kleiner und jetzt zuletzt rettet der DAX wohl ein kleines Plus von einem 0,25% über die Linie hier zum Ende des Tages. Ist aber unter 13.000 Punkte gefallen auf 12.992 Punkte.
Und welche Aktien haben darunter besonders gelitten?
Ja, Airbus ist zu nennen. Die Aktie gibt um fast 4% nach und ist ein Riesenverlierer im Nebenwerteindex MDAX. Die Welthandelsorganisation findet ja, dass die Europäische Union den europäischen Flugzeugbauer und Rüstungskonzern immer noch mit unzulässigen Subventionen unterstützt und die USA erwägen deshalb höhere Strafzölle. Und der Disput der USA mit Frankreich, da geht es ja um die Besteuerung von US-Konzernen durch den französischen Staat, das führt dazu, dass Trump mit hohen Zöllen droht und darunter leiden französische Konzerne, die im Geschäft mit Luxusartikeln ihren Geld verdienen, ganz besonders, die sind unter Druck. LVMH, Kering, Hermes und selbst Verallia brach ein, zeitweise bis um 3% heute. Und falls Sie den Namen Verallia nicht kennen, die machen Flaschen für den Edelchampagner Dom Perignon.
Ja, auf was für Ideen manche Anleger kommen. Volkswagen hatte heute Besuch von Ermittlern der Staatsanwaltschaft in der Zentrale in Wolfsburg. Was ist da los?
Ja, da geht es um Ermittlungen nicht gegen den Konzern selbst, sondern gegen Einzelbeschuldigte. Und es geht weiter um den Betrug mit Dieselmotoren. Und das sorgt eben für Wirbel. VW sagt, die Vorwürfe bezögen sich auf Motoren von Dieselfahrzeugen. Es gehe da um technische Sachverhalte. Also die Informationslage ist noch nicht so tiefgreifend. Aber die Anleger reagierten sofort. Die VW-Aktie lag vor der Meldung noch leicht im Plus, rutschte dann aber doch klar ins Minus. Und im Moment verliert sie, ja, ist das Minus wieder größer geworden. Im Moment verliert sie ein halbes Prozent.
Und was geht bei den sogenannten sicheren Häfen?
Ja, da geht das Gold besonders. Das steigt um rund 15,50 Euro auf 1.343 Euro. Der Rentenmarkt nicht so gefragt als sicherer Hafen. Da ist die Durchschnittsrendite unverändert bei minus 0,3.
Danke Ulrich Barth für den Börsenbericht. Wirtschaft und Gesellschaft endet. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Schönen Abend noch.